Hallo und herzlich willkommen zu Schrank TV Talk. Er ist bekannt als Börsenexperte. Sein Gesicht ist untrennbar mit der Börse verbunden, hat für NTV, N24, CNBC gearbeitet. Michael Moss. Ich freue mich ganz besonders, Michael, dass du den Weg gefunden hast, zu uns zu kommen. Und es ist fast 2 Jahre her, dass wir uns live gesehen haben. Mhm. Und da ist eine Menge passiert. Da gab es ja ein, man kann sagen, rahmschwarzen Tag in deinem Leben, der 6.3. letzten Jahres, 2016, mit dem sehr, sehr großen und schweren Unfall auf Sri Lanka. Und die Leute, ich sag mal so, eine riesen Fangemeinde, die hatten ja Beileidsbekundungen ohne Ende, hast du ja bekommen.
Ja.
Wie hat sich dein Leben seitdem verändert? Was ist anders?
Fast alles. Also, ja, wo fängt man dann an? Also das Einzige, was man sagen kann, die Birne ist noch dran. Das siehst du ja. Mhm. Also an meinem Charakter und an meiner Lebenseinstellung hat sich nichts geändert, aber alles andere hat sich geändert. Also mein Leben hat sich um den Faktor 10 etwa erschwert. Ich habe ja ein rechtes Bein verloren, also ein ganz kleiner Stumpf, der noch also übrig geblieben ist. Also vom Oberschenkel ist noch etwa ein Drittel da. Und dann der Arm ist, die rechte Hand ist auch weg. Leider bin ich Rechtshänder. Mhm. Es war wie die Hauptrolle in einem Horrorfilm. Aber es war leider kein Film, es war bittere Realität und ich bin dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. War ja komplett verletzt, nicht nur, dass beim Unfall sofort der Arm und das Bein abgetrennt wurden, sondern das linke Bein war gebrochen, alles Mögliche war gebrochen, der Rücken war angebrochen, Rippen, Brustbein.
Nimmt man das sofort wahr eigentlich in dem Moment oder wie kann ich mir sowas vorstellen?
Also das Hirn hatte die wunderbare Eigenschaft, dann erstmal auf schwarz zu schalten. Und ich habe von dem Unfall selbst nichts mitbekommen. Mhm. Gott sei Dank, sagt man im Nachhinein. Also diese Szene möchte man sich gerne ersparen. Mhm. Ich weiß nur, ich saß an einem Fruchtstand und wollte eigentlich nur eine Kokosnuss trinken. Und dann sagt der Inhaber, ach, setz dich doch hin, reicht mir einen Stuhl. Ich wollte gar nicht mich setzen, aber es war warm. Und setzt mich damit in die Todeszone. Mhm. Ich blicke nach rechts, ich sehe ein Auto kommen. Ich denke noch, es hat ja relativ hohe Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit war aber nicht so hoch, dass man also aufspringt und sich rettet. Sondern dachte, der kann ja gar nicht hier reinfahren, der muss ja links oder nach rechts abbiegen. Und danach war schwarz. Aufgewacht bin ich dann in einem lokalen Hospital, also einem Krankenhaus. Das war, also die Hölle ist nichts dagegen. Ich habe also meinen Arm gesehen, wo die Knochen rausguckten und die Hautfetzen wie an einer Bananenschale runterhingen. Und er hatte irgendwie 2-3 Liter Blut verloren, wie man mir im Nachhinein sagte. Und nur dadurch, dass sie dieses Blut zufällig da hatten, was keine Selbstverständlichkeit war, habe ich überhaupt überlebt. Also sie haben mir gesagt, also normalerweise überlebt man das nicht mit so einem großen Blutverlust. Also es ist meiner körperlichen Konstitution zu verdanken, dass ich noch hier sitze. Zu den ganzen gebrochenen Geschichten, die ich da hatte, also maximal aufgeratscht, verletzt, verseucht mit zeilonesischem Straßendreck bis zum geht nicht mehr. Es gab keine Krankenwagen. Die haben dann mich mit einem Tuk-Tuk, das sind diese offenen Dinge,
kennen die aus Thailand,
aus Indien, Thailand, ins Krankenhaus gefahren, meine Hand und mein Bein aufgesammelt und ich war dann irgendwie 1-2 Stunden ja komplett ohnmächtig und bin dann im Krankenhaus aufgewacht und fast wahnsinnig geworden, sehe in der Ecke mein abgetrenntes Bein stehen und um mich herum Leute mit weißem Kittel, die nichts machen konnten. Weil das Krankenhaus war für solche Fälle nicht Dritte Welt ausgerüstet. Und sagten so, wir schicken Sie jetzt nach Colombo. Das war 250, 300 Kilometer von dem Ort entfernt.
Und das soll ja relativ langsam auf den Straßenzug gehen, dauert ja Stunden wohl.
Ja, also es war eine 3-4-stündige Fahrt. Und dann bin ich dann da auf die Intensivstation gekommen. Das war also Hölle Nummer 2. Mhm. Also 40 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit, 40 bis 50 stöhnende, ächzende Menschen. Ich auf so einer Plastikpritsche. Dann haben sie versucht, das irgendwie zu verbinden und irgendwas zu machen, was ich nicht ganz kapiert habe. Haben mich vollgestopft mit Morphium. Ich dachte wirklich, also es ist aus, das überlebst du nicht. Also konnte mir das nicht vorstellen. Und dann kam irgendein Anruf und er sagte, hey, wir holen dich heraus, wir haben schon einen Flieger bestellt. Da kommt ein deutscher Arzt und eine deutsche Krankenschwester, die dich hier mit einem Privatflugzeug abholen. Und da habe ich gedacht, das erzählen die dir nur, weil sie dich vertrösten wollen. Also ich hatte mir gar keine, war auch völlig kaputt natürlich, konnte kaum mir vorstellen, wie man mich da in dem Gewühl von Colombo in diesem Krankenhaus, in dieser Intensivstation überhaupt findet. Ja. Und dann kam dann an einem Tag tatsächlich ein deutscher Arzt an, am Nachmittag, daran erinnere ich mich noch, mit einer deutschen Krankenschwester, und er sagte, wir holen sie jetzt hier raus. Da dachte ich, das kann nicht wahr sein. Da wollte mich das Krankenhaus nicht entlassen, weil sie sagten, der Typ ist gar nicht transportfähig. Dann haben wir denen erstmal Geld gezahlt, damit die mich am nächsten Tag rauslassen. Und dann sind wir dann morgens in der Früh abgefahren zum Flughafen Colombo. Da stand dann schon der Learjet, sauteuer, und hat mich dann nach Deutschland geflogen. Zwei Zwischenlandungen, drei Piloten.
Wahnsinn.
Und ich habe gerade noch den Start mitbekommen. Und dann bin ich wieder in Ohnmacht gefallen und habe also von der Reise nichts mehr mitbekommen. Auch von dem Transfer dann vom Flughafen Berlin-Schönefeld zum Krankenhaus. Und ich bin jetzt wieder aufgewacht im Krankenhaus selber, nachts um drei auf der Intensivstation.
Charité?
Nee, im Unfallkrankenhaus Berlin, das man sehr loben muss. Also die haben mich dort wieder zusammengeflickt, mehr oder weniger.
Da war jetzt ein großer Bericht im Fernsehen, ne? Ich gehört. Ja. Auch du wurdest dort erwähnt oder ein Fall da explizit.
Ja. Unfallkrankenhaus Berlin ist das Nummer 1 Krankenhaus in Deutschland, würde ich mal sagen, für alle Leute, die man irgendwie von der Straße kratzt oder so wie ich. Haben also große Expertise in diesen Fällen, zwei Hubschrauberlandeplätze und so weiter und so fort. Und das war auch wieder ein Gottesglück, dass Freunde von mir gesagt haben, die Frage war ja, wo bringen wir ihn hin? Bringen wir ihn nach Frankfurt, bringen wir ihn nach Berlin, in welches Krankenhaus und so weiter? Da sagte eine gute Freundin, nein, er muss ins Unfallkrankenhaus Berlin. Das sind die Besten, da muss er hin, und das hat auch geklappt. Und die Tatsache, dass ich jetzt hier sitze, habe ich der Kunst der Ärzte zu verdanken, die mich nach mehr als 20 Operationen, die ich da durchgemacht habe, wieder zusammengeflickt
hart
haben.
Hart für den Körper. So.
Hart für den Körper, Schmerzen, Qualen ohne Ende. Also ich brauche in keinen Horrorfilm mehr zu gehen.
Ich sag mal so, ich finde gut, dass du den Optimismus auf jeden Fall nicht verloren hast. Ja, also ich merke so, den alten Micha Moss, den spüre ich immer noch. Also diese, ich sag mal, messerscharfe Analyse, ja, vom Verstand, die Sachen alle zu beobachten. Also als die Meldung damals kam, ging ja wie ein Lauffeuer, kann ich mich erinnern. Da, jetzt bitte nicht falsch verstehen, ganz viele haben bei mir auch nachgefragt, weil du hattest ja für die Jahrhundertlüge damals ein Vorwort geschrieben, dachten sie, wir sind ja so ganz Best Buddies. Hatte zwar deine Funknummer, ich konnte dich natürlich auch nicht erreichen, weil du wissen, was los ist. Viele waren der Meinung, das kann nicht sein, vielleicht ist das ein Fake, weil so schlimm war die ganze Sache. Also, es war so schlimm, dass viele Leute sagen, das können wir uns nicht vorstellen. Aber dann ging es ja Schlag auf Schlag, bist du ja selbst über MM-News rausgegangen mit der Geschichte. Ja. Und dann kamen die Bilder in den Zeitungen, ne? Also BZ oder Bildzeitung
überall,
sogar,
Berlin,
überall.
Bunte, was
Stern, also alle durch, und dann war alles klar. Und also da haben die Leute wirklich ganz schön tief durchgeatmet und sagen, Wahnsinn, was dir da passiert ist. Ne? Also.
Ja, die dachten am Anfang auch, und ich dachte das auch, es sei ein Anschlag gewesen. Ne? Es war so völlig unwahrscheinlich, dass das an diesem Ort passiert.
Ist sie denn
das kann sich keiner vorstellen. Ja, es war eine wenig befahrene Standstraße.
Ja.
Es war eine winzige Stichstraße, von der aus das Auto, also von rechts, kam. Ich war in einem Hauseingang, ich war noch nicht mehr auf der Straße. Dieser Typ, der angeblich besoffen war, ist in diesen Hauseingang reingefahren und hat diesen Fruchtstand einmal über den Haufen gefahren, wo ich in der Todeszone saß, und hat mich am Baum zerquetscht.
Okay, und warum kann ausgeschlossen werden, dass es kein Anschlag war?
Wir haben Polizeiberichte durchforstet und so weiter. Der Typ kannte mich nicht. Warum sollte er das tun? Ich habe keinen Anlass, dieses zu vermuten. Also das ist wirklich unglaubliches Pech, wie es nur wenigen Menschen Gott sei Dank widerfährt. Es ist die Verkettung von wahnsinnig vielen Zufällen, schicksalhaften Dingern. Ja, wäre ich 5 Minuten später, 5 Minuten früher, du kennst das ja. Also wir haben keinen Anlass, oder ich habe keinen Anlass zu denken, dass das also absichtlich geschah.
Wir haben bewusst jetzt auch für die Zuschauer mal so intensiv über die Thematik gesprochen, weil es sind doch so viele Fragen immer offen geblieben, weißt du ja selber. Und die wissen mal, was ist da genau passiert, und dass wir mal auch mal die Sachen mal erklären und dann vielleicht auch mal ein bisschen, also wenn ich sowas, wo ich damals schon davon gehört habe, dann spüre ich nicht nur Mitgefühl, sondern auch Demut so ein bisschen und Dankbarkeit zum Leben gegenüber. Wie oft sind wir undankbar?
Ja, das stimmt.
Ja? Und sagen, ich habe so wenig Geld und ich habe nicht richtige Frau, habe nicht einen Mann. Ne? Und das sind so Momente, dass man mal drüber nachdenkt. Guck mal, du standst im Mittelpunkt, also nicht Mr. Dax, sondern Mr. Börse, Michael Moss, weißt du selber, NTV damals, neuer Marktzeiten und so weiter. Und jetzt ist nur die Frage, Kommen wir mal zum politischen Segment. Du bist ja so lange, deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Hast mehrere Bücher auch geschrieben, beobachtest immer sehr analytisch auch die ganze Welt und Markt und politisches Geschehen. Wie siehst du speziell jetzt, so man kann sagen, die letzten Monate, nicht die letzten, also von der Flüchtlingskrise angefangen bis jetzt, was hier eigentlich alles so passiert ist in Deutschland und in der Welt?
Also ich denke, dass der Planet auf einem sehr unheilvollen Weg ist, dass wir teils dekadent bedingte offenbar Zerfallserscheinungen sehen, dass die Gesellschaft sich mehr und mehr auflöst, dass Risse durch Freundschaften gehen, dass Risse durch Familien gehen, durch Geschwister gehen, und das entzündet sich alles an irgendwelchen Hauptthemen, die im Moment ja die Welt bewegen. Das ist die Flüchtlingskrise, das ist aber auch die Eurokrise, die immer noch nicht ausgestanden ist, die Geschichte, der Komplex rund um die EU, aber auch solche Sachen wie EEG oder diese merkwürdige Energiewende. Leute werden immer unzufriedener, werden immer mehr ausgesqueezed, ausgepresst, und hier am Berliner Flughafen haben sie letztens für 1 Euro mehr den ganzen Flughafen lahmgelegt, die Gewerkschaft. Da sollten Sie doch lieber mal zum Schäuble gehen und sagen, dass diese Menschen 10% weniger Steuern zahlen sollte. Das wäre doch mal ein Anfang, dann hätten sie wenigstens 10% mehr in der Tasche. Also ich habe das Gefühl, dass Politik mehr und mehr dazu neigt, das Geld des Arbeiters, der Arbeitnehmer, der Angestellten zu veruntreuen und es nicht zu verwahren und ein Hüter dessen zu sein. Ja. Also über die Euro-Krise zum Beispiel, über den Euro selber und den EU-Komplex wird ja wahnsinnig viel Geld abgesaugt aus Deutschland. Das ist ja eigentlich, die Target, das hört sich merkwürdig an, ja, Target 2 mit jetzt 800 Milliarden. Es ist eigentlich ein Enteignungsprozess im Gange, der Mann auf der Straße nicht kapiert. Er sagt ja, uns geht's gut, hier boomt alles und wir kriegen Arbeit, aber trotzdem könnten wir theoretisch ein sehr viel größeres Volksvermögen in Anführungsstrichelchen haben. Was bedeutet, dass der Einzelne mehr Geld in seiner Tasche hat oder das Geld, das er in seiner Tasche hat, mehr wert wäre, wenn es zum Beispiel noch eine D-Mark wäre. Dann würde er beispielsweise billiger verreisen können etc. Aber genau das Gegenteil von dem passiert. Hier sind alle Abflusskanäle offen in Richtung EU, in Richtung Euro und sonst was. Und ich meine, das muss ja irgendwie erarbeitet und erwirtschaftet werden. Das geschieht auf dem Rücken von etwa 40, 43 Millionen Arbeitnehmern hier in Deutschland, die diese ganze Zeche zu zahlen haben. Und wenn diese Zeche nicht zu zahlen wäre, hätten die mehr Geld in ihrem Portemonnaie oder mehr netto vom Brutto.
Wie geht es jetzt weiter? Langsam sind wir dabei, die Zinsen ja wieder anzuheben in Amerika. Nullzinspolitik ist ja fast vorbei. Wie geht es weiter, wenn die Zinsen weiter angehoben werden mit den Staatsschulden?
Ich habe mich ja sehr stark mit dem Geldsystem unter anderem auch befasst. Und ich kann dir sagen, dass die Zinsen generell in den westlichen Industrienationen, aber auch in den sogenannten Emerging Markets, beispielsweise Südafrika etc., auf Null gehen. Was wir bei der Fed jetzt erleben, dass da Zinsen angehoben werden, ist nur ein blödes Lametta. Alle westlichen Staaten sind komplett überschuldet und diese Schulden können nur irgendwie noch bedient werden, zurückgezahlt werden können sie ja eh nicht, wenn man die Zinsen nach unten manipuliert, wenn die Zinsen nach unten gehen. Ja? Es kann keine Zinserhöhung mehr geben und wir werden nie wieder die Zinsniveaus sehen, die wir mal hatten. Damit das ist natürlich ein dritter oder vierter Enteignungsprozess für den Arbeiter und Arbeitnehmer, weil der nichts mehr ansparen kann und der Schäuble durch die Nullzinspolitik nochmal 200-300 Milliarden extra verdient, die eigentlich den Rentnern und den Sparern gehören. Darüber wird auch gar nicht berichtet. Ja? Also, dass hier Zinsen nochmal nach oben gehen können, ist geldsystematisch nicht möglich. Das versteht natürlich wieder keiner. Dazu muss man sich mal mit dem Geldsystem beschäftigt haben. Aber eins kann ich zum Beispiel sagen, eine Hausnummer. Zur Finanzkrise 2008 hatten wir eine Weltschuldensumme, ja, privater und öffentlicher Sektor, Regierungen und jeder Einzelne. Zusammengerechnet die Weltschuldensumme, nur darauf kommt es an, von 100 Billionen Dollar. Eine unvorstellbar hohe Summe, 100 Billionen, kann sich keiner so richtig vorstellen. Jetzt ist nach den neuesten Erkenntnissen diese Schuldensumme auf 250 Billionen Dollar angeschwellt, gestiegen, auf 250 Billionen. Wie sollen denn da die Zinsen steigen? Also okay. Ich meine, wenn man dann, da können Sie können für jedes einzelne Land genau ausrechnen, wie hoch die Zinsen sind, damit die Zinsen nicht mehr durch die Steuern bezahlt werden können. In Deutschland sind es, glaube ich, 6%. In Spanien, in Italien ist es noch ein bisschen weniger. Du kannst für jedes einzelne Land rausrechnen, wie hoch der Zinssatz sein muss, damit das Land pleite geht. Weil die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen das Geld nicht mehr und die Steuern nicht mehr bezahlen können, um die Zinsen zu zahlen.
Wie lange geht der Tanz auf dem Vulkan? Ich frage deswegen, weil wir haben uns zum ersten Mal gesehen, wo Sie vielleicht gar nicht mehr so dran erinnern können, bei der Euro-Konferenz damals in Berlin. Da hat noch Professor Hanke gesprochen.
Du hast dort eine Rede gehalten. Hanke hat in allem recht.
Max Otte, alle. Aber, ja, mit allem recht, aber du weißt, dass viele von uns davon ausgegangen sind, dass quasi die Krise viel schneller kommen wird. Also ich kenne keinen, der gesagt hat, das war 2006, glaube ich, damals gewesen, dass in 2017 wir immer noch, sage ich mal so, den Tanz auf dem Vulkan vollziehen werden.
Das hätte ich auch nicht vermutet. Ja. Denn wir in Deutschland haben ja jetzt aufgrund des Euros eine Scheinblüte. Wir müssen ja mal an den Club Med denken, also nicht nur Frankreich, sondern Spanien, Griechenland, Italien und so weiter. Mit Jugendarbeitslosigkeitsraten von 25-50%. Ich habe gerade mit einem jungen Römer gesprochen, lebt noch bei seinen Eltern und so weiter. Also es ist völliger Wahnsinn, was da abläuft. Die Deutschen können das gar nicht richtig einschätzen, was es eigentlich bedeutet, im Euro zu sein. Und das ist der Spaltpilz für Europa, das ist völlig klar. Es wundert mich, dass diese Menschen, früher wären sie auf die Straße gegangen, nicht auf die Straße gehen. Und mittlerweile ist es natürlich so, wenn man dann mit den Jugendlichen oder der Jugend oder den jungen Leuten spricht, dass sie insgeheim sagen, ja, das ist alles wieder Deutschlands Schuld. Weil der Schäuble und die Bundesbank diktieren die Zinsen, die Sparen, die Sparzwänge und so weiter und so fort.
Erkennen Sie das überhaupt, die jungen Leute, weil Sie sagen, der und der ist schuld?
Sie erkennen indirekt, dass die Staaten, der einzelne Staat in der Eurozone, also beispielsweise Italien, nicht das machen kann, was er will, nämlich mehr Schulden zum Beispiel, um mehr Sozialsysteme aufzuputschen und so weiter und so fort. Oder eben auch, dass, wie es früher möglich war, dass diese einzelnen Staaten ihre Währung entwerten konnten in 5-10% Schritten, was diesen Staaten und der Industrie in diesen Staaten einen erheblichen Vorteil verschafft hat und damit Fiat und Co. wieder Autos billig verkaufen konnten und gegenüber der deutschen Konkurrenz konkurrieren konnten. Das geht nicht mehr. Und deshalb wird es am Ende heißen, das ist alles Deutschlands Schuld, wenn diese Eurobombe irgendwann platzt und sie wird irgendwann platzen.
Zeitangaben ist ja mal so eine Sache, ne? Oder legst du dich mittlerweile fest und sagst,
nein.
Macht keiner mehr. Okay.
Das System ist äußerst dynamisch, es ist auch äußerst dehnbar. Ich würde jetzt von irgendwelchen genauen Terminen, wann das ganze Ding in die Luft fliegt, abraten. Aber klar ist, dass es in die Luft fliegt. Alle Leute, die den Euro kritisierten, und dazu gehörte ich auch von Stunde Null an, und zwar schon vor dem Jahr 2000, haben gesagt, bei der Euro-Konstruktion, das ist ja völliger Wahnsinn. Wir haben das alles prognostiziert, was hier kommt.
155 Wirtschaftsprofessoren, Strabatti damals, Hanke, Nölling, die haben ja damals diese Petition unterschrieben.
Kann sich noch erinnern, dass das nicht wahr wurde.
Genau.
Und das ist aber, der Euro ist ja nur ein Punkt. Wir leben gegenwärtig in einer Situation, auch in einer politischen Situation, in der sehr viele Dinge, die eigentlich nicht funktionieren können, trotzdem weiter durchgezogen werden, ja? Wo jeder, der logisch und klar denken kann, weiß, es kann nicht funktionieren. Aber wenn man den Spiegel aufschlägt, irgendwelche Lobeshymnen liest, das gilt ja nicht nur für die Flüchtlingskrise, das gilt ja nicht nur für den Euro, das gilt auch für diese EU-Konstruktion, die so nicht funktionieren kann. Und so weiter und so fort. Und trotzdem wird alles schön geredet und nicht nur das. Es wird eine Form von Gehirnwäsche betrieben, indem man einzelne Begrifflichkeiten einen anderen Tatbestand zuordnet. Beispielsweise, wenn man die gegenwärtige Flüchtlingspolitik kritisiert, ist man ein Ausländerfeind. Ja, dieses Narrativ. Dabei hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Ja? Wenn Sie also gegen das EEG sind, das sogenannte Energiewende sind, bist du ein Umweltstänkerer. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, weil man weiß, jeder weiß, das EEG kann so nicht funktionieren. Es ist ein Absaugmechanismus von arm nach reich, sonst nichts, wo irgendwelche Leute irgendwelche Steuerdinger da machen. Und wenn du gegen den Euro bist, wenn du gegen die EU bist, bist du gegen Europa. Ja? Diese Begrifflichkeiten, die werden bewusst und gewollt ständig verwechselt und vertuscht und umgedeutet, sodass man das Gefühl hat, als wenn man im Sozialismus lebt, wo der Sozialismus mit seinen ganzen negativen Eigenschaften in den Zeitungen ja auch immer positiv gedeutet wurde und er in seinem Lauf ja angeblich nicht von Ochs und Esel aufgehalten wurde. Genauso ist das jetzt hier. Und jeder, der Kritik übt an dem System, jeder, der sich politisch anders aufstellt, der wird sofort in die Tonne des Rechtsradikalismus getreten oder des Rechtspopulismus oder der Verschwörungstheorie oder was weiß ich was. Der Spiegel hat über mich geschrieben, ich sei ein Klima-Esoteriker, ein Klimaleugner. Das ist ja auch nochmal ein ganz neuer Begriff, ein Klimaleugner. Ja, bei MM-News würde man bezweifeln, dass CO2 die Ursache für die Klimaerwärmung wäre. Ja? Ich würde sagen, die EZB wäre ein Betrügerhaufen, ein Betrügerverein. Mhm. Als wenn das nicht stimmen würde. Ich meine, wenn der Herr Redakteur mal nachgucken würde, würde er sehen, dass die EZB bisher kein einziges Gesetz eingehalten hat, das sie selbst unterschrieben haben. Maastricht, Target 2, you name it. Also das ist ein einziger Betrugshaufen, wo der dazu dient, also deutsches Volksvermögen, hört sich jetzt ein bisschen martialisch an, umzuverteilen. Sonst nichts, weil der Euro nicht funktioniert.
Aber da leben wir alle mit diesen Diffamierungen, sag ich mal, kenne ich ja selber.
Ja, aber das ist doch eigentlich schade. Eine pluralistische Gesellschaft sollte auch zum Teil sogar extreme Meinungen und Positionen zulassen, ohne diese zu diffamieren. Was ich aber feststelle und was alle möglichen anderen Leute auch feststellen, ist, dass jeder, der aus dem Mainstream ausschert, genau, ja, der keine Positionen vertritt, die jetzt CDU und SPD sind, sofort auf den Scheiterhaufen des Rechtsextremismus geschmissen wird. Und es ist genauso früher im Mittelalter, als Leute behaupteten, die Erde sei gar nicht flach, sie sei rund. Die sind auch verbrannt worden. In diese Richtung gehen wir wieder. Es ist irgendwie ganz merkwürdig, ohne Möglichkeit, offene Probleme offen zu diskutieren, hat, glaube ich, dass die gesamte westliche Welt vor riesigen Problemen steht und auch vor dem Scheitern steht, weil wir Probleme, die es gibt, nicht mehr offen ansprechen können und alles übertuschen, alles übertünchen und so wie im Sozialismus in der DDR früher sagen, es ist alles wunderbar, es gibt keine Probleme.
Es ist ja mal so, gehören ja immer zwei dazu, der das macht und mit sich machen lässt. Sag mal, wo bleibt jetzt letztendlich das Volk? Wenn ich jetzt dran denke, Anfang der 80er Jahre, diese Friedensbewegung, wo fast 1 Million Menschen auf die Straße gegangen sind gegen Pershings und Cruise Missiles. Wo sind jetzt die? Wie siehst du momentan? Siehst du eher den Widerstand im Internet? Weil du bist ja sehr groß mit MM-News. Ich glaube, ihr seid ja mit der größte Wirtschaftsblock Europas.
Ja, das ist der
größte. Ist dort mehr passiert mittlerweile bei den Menschen? Siehst du doch einen gewissen Wandlungsprozess, um positiven, oder siehst du doch eher negatives?
Nein, ich sehe einen negativen Wandlungsprozess. Mittlerweile ist also diese Pönalisierung, diese. Jeder hat mittlerweile Angst, nicht mehr zum Mainstream zu gehören. Mhm. Deshalb traut sich keiner mehr, beispielsweise was gegen die Flüchtlingspolitik zu sagen. Es getraut sich keiner mehr, was gegen den Euro zu sagen oder gegen die EU.
Weil es gibt doch Leute,
die es machen. Es gibt einzelne Leute, du und ich, wir zählen dazu. Es gibt auch noch welche, die übrig geblieben sind. Aber was ich so feststelle, ist, dass es für den normalen Menschen auf der Straße einfacher ist, mit dem Strom zu schwimmen und zu sagen, ist doch alles wunderbar, das EEG. Erneuerbare Energien. Früher hätten wir in Physik eine 6 bekommen, wenn wir das gesagt haben, weil jeder weiß, dass man Energien gar nicht erneuern kann. Das geht aus verschiedenen physikalischen Gesichtspunkten nicht. Und selbst diese Gehirnwäsche ist überall in den Zeitungen zu lesen. Liest überall erneuerbare Energien. Wenn ich das schon höre, wird mir schlecht, aber es wird als ganz normaler Begriff gebraucht.
Denn wenn ich mir überlege, dann sind wir fast, wenn ich das jetzt so höre, was du sagst, in der Welt, die Aldous Huxley damals schon in Schöne neue Welt, ich glaube in den 50er Jahren, skizziert hat, in seinem Roman, wo es ja darum ging letztendlich. Er hat gesagt, irgendwann in der Zukunft wird es nicht Diktatoren wie Stalin oder Hitler mehr geben, sondern man lenkt die Leute so dermaßen ab über Brot und Spiele, dass sie also selbstständig sagen, finde ich doch toll, zu konsumieren und mich kontrollieren zu lassen. Sieht es ja fast dann so ähnlich aus, dass wir in dieser Welt gerade leben, oder?
Ich glaube noch nicht, dass wir so nah da dran sind. Aber was ich feststelle, ist schon, also insbesondere bei der jüngeren Generation, dass sie Angst haben, kritisch gegenüber bestimmten Mainstream-Themen sich aufzustellen, weil sie Angst davor haben, also in die rechtspopulistische Tonne getreten zu werden. Und dann sage ich doch lieber, ist doch alles schön und gut, EEG, Euro, alles wunderbar und Flüchtlingskrise, können wir noch 10 Millionen aufnehmen, macht auch nichts. Also verstehst du, was ich meine? Also es herrscht eine insgeheime Angst, berufliche Karriere und, sich ja nicht anders, als es im Spiegel steht, zu den Themen zu äußern.
Irgendwann
und
kommt
das
der Scheck,
nimmt zu.
Irgendwann kommt der Scheck aber auf den Tisch, wo wir letztendlich alle dafür bezahlen müssen.
Ja, dann bricht eben alles zusammen. Dann gibt es Anarchie.
Okay, manche sind der Meinung, ist auch gewollt.
Nee, da ist nichts gewollt. Ich glaube, das sind gesellschaftlich dynamische Prozesse. Ich habe mich immer gefragt, wie es dazu, wie es zu Phänomenen wie Hitler kam oder sonst was, ja, bei Deutschland, im Land der Dichter und Denker. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Das sind Formen von political Correctness, die sich immer weiter verstärken, immer wieder mehr versteifen, sodass hinterher sich keiner mehr getraut, offen zu sagen, wie jetzt im Dritten Reich, der Hitler ist ein Vollidiot, ja. Oder wir können so nicht weiterzumachen, weil sie alle Angst hatten, dann eben auch nach außen, in diesem Fall wahrscheinlich.
Also diese Richtung, die gehen wir mittlerweile, oder?
Es ist natürlich jetzt wirklich nicht fehl am Platz, das, was wir jetzt haben, mit dem Dritten Reich zu vergleichen, das möchte ich auf keinen Fall. Aber diese Formen von Political Correctness können durchaus ein Eigenleben führen oder annehmen, die gefährlich für uns alle sein könnten. Im Moment geht es nur um EU und Euro und dies und jenes. Demnächst geht es noch um irgendwelche ganz anderen Themen. Und irgendwann sind wir alle ganz konform geschaltet und müssen dann was ich, in irgendeinen scheiß Krieg ziehen, weil es dann heißt, der böse Russe hat angegriffen. Ja. Das ist alles irgendwie wieder doch dann ein bisschen ähnlich.
Ja, aber du weißt doch, wie Bertolt Brecht sagt, stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Da sind wir bei dem Punkt, dass zwei Seiten dazugehören müssen, die das machen und die sich machen lassen.
Ja, aber ich meine, diese Lämmlinge, die also das Mainstream-Niveau angenommen haben und ständig also und jeden Tag neu mit Putin-Hetze und der Dämonisierung Russlands zugetrommelt werden, die greifen dann vielleicht auch irgendwann zur Waffe und sagen sich, ja, das ist ein so böser Mensch, den müssen wir jetzt angreifen, weil er gerade die Krim weggenommen hat oder sonst was. Ich erlebe das in der Diskussion mit Freunden und so, ja, die also nicht diesen Tiefgang jetzt so haben, die also sagen wir auf Spiegelniveau sind, die sich unglaublich intellektuell und kritisch vorkommen und die haben einen Putin-Hass, das ist unvorstellbar, ja. Ist ja klar, wenn man die Zeitung aufschlägt.
Wie mit Donald Trump. Trump ist ja noch
so. Ja, Trump ähnlich. Putin war es, Putin böse, Putin dies, Putin jenes. Das ist dann nur noch ein kleiner Schritt, bis man sagt, also er geht jetzt zu weit und jetzt müssen wir zu den Waffen greifen. Geschieht doch auch schon, also die Truppenverlagerung in die Ostzone, in die osteuropäischen Länder und so weiter, weil er angeblich der Putin jetzt nach Litauen einmarschieren will. Ich habe selbst mit einem Freund gesprochen, der ziemlich klar bei Kopf ist und der hat Angst, dass der Russe in Berlin einmarschiert.
Richtig.
So stark ist diese mediale Gehirnwäsche schon fortgeschritten. Ich habe gesagt, wie bist du denn drauf? Der Putin ist doch eigentlich eher westfreundlich. Und im Übrigen gibt es auf der Welt ganz andere Länder, die wir kritisieren können. Ich bin auch Russland kritisch. Also ich möchte Russland jetzt nicht über den grünen Klee loben. Aber was ist denn zum Beispiel mit China? Ja? Da haben wir prima Geschäftsbeziehungen, Wirtschaft, alles floriert. China ist um den Faktor 10 schlimmer und diktatorischer als Russland. Oder was ist denn mit Saudi-Arabien beispielsweise, wo wir unser Öl herkriegen, wo Leute enthauptet werden, weil sie homosexuell sind oder was ich, fremdgehen oder wo Leute gesteinigt werden. Also da liest man im Spiegel kaum was. Also
ich hatte übrigens ein interessantes Interview vor kurzem im Studio bei euch über praktizierende Falun Gong-Anhänger. Da war eine Chinesin, da fällt dir gar nichts mehr zu ein, was da abläuft. Die werden auf offener Straße einfach weggekascht, die kommen in Arbeitslager, da werden denen Organe entnommen. Also wenn dir die Leber entnommen wird und deine Niere, bist du tot.
Ja.
Und wir reden über eine Ziffer von 1 bis 1,5 Millionen pro Jahr. Das könnte man sagen, fällt nicht so auf. Aber es ist, was du meinst.
Also wer hat denn hier, wo ist denn hier jemand auf die Straße, der China Tibet eingenommen hat?
Zum Beispiel.
Ist doch also irgendwie, da können wir alle super mit leben, weil wir unsere Handys da bei Foxconn herstellen lassen.
Du meinst jetzt damit, dass es andere Länder gibt, wird viel schlimmer, da redet aber keiner
drüber. Was ich sagen will ist, es ist eine hetzerische Fokussierung auf Russland, im Gange, in den Medien. Und natürlich kann man Russland für viele Dinge kritisieren, ganz ohne Frage. Aber wenn ich schon kritisiere, dann muss ich auch noch ein paar andere Länder nennen, wo es noch viel, viel schlimmer ist. Und dazu gehört für mich China. Und viele Länder im Golfstaatenbereich.
Ja, aber es ist ja, wir gucken, es ist interessant, wir schauen noch immer in die Ferne. Und wenn man in die Ferne nur schaut, dann sieht man eins nicht, was eigentlich um einen herum geschieht. Du weißt, am Thema GZ bin ich ja sehr tief drin.
Ja.
Klage ja gerade. Und wie viele Leute, du hast selber darüber publiziert, mittlerweile inhaftiert worden sind. Also ich weiß jetzt nur von Olaf Kretschmer, mit dem ich eng kooperiere. Also da sind so viele Leute dieses Jahr, die Namen hast du und ich noch nicht mal erwähnt irgendwo. Das heißt also, wir leben hier in einem System, ja, was selber mehr als undemokratisch ist. Es ist nicht nur GEZ, es sind auch andere Bereiche. Leute, die jetzt wegen Volksverhetzung und allen möglichen anderen Sachen 130er Paragraph verurteilt werden. Ja. Nun, die Frage ist jetzt, die positive Botschaft auch für unsere Zuschauer, hört sich der Rahmen schwarz an, was kann der einzelne Zuschauer machen? Der guckt ja jetzt unseren Kanal, der liest bei dir beim M-News. So, und sagt sich, okay, aber was soll ich tun? Ich arbeite 8 Stunden, was kann ich machen?
Erstmal soll er aufhören zu arbeiten. Also ich meine, wozu sollen sie denn noch arbeiten?
Wer arbeitet, hat keiner Geld.
Die Rente kriegt er eh nicht mehr. Er soll sich doch ein schönes Leben machen. Also ich meine, er soll gucken, wie er das System selbst ausnutzt. Soll er doch auf Hartz IV gehen. Funktioniert doch wunderbar. Also meine, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Gegenwart genießen. Ja? Und man, es gibt ja auch Leute, die arbeiten gern. Und Arbeit kann ja auch Spaß machen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist doch, dass man also den Moment genießen kann. Und das können wir nicht. Ne? Also wir arbeiten uns zu Tode, wir schuften uns zu Tode, wir ärgern uns jeden Tag und hoffen auf eine schönere Zukunft. Mhm. Anstatt also die Gegenwart zu genießen und die Gegenwart zu verschönern und das Leben jetzt zu genießen.
Das ist jetzt auch eine Erkenntnis, die du jetzt aufgrund des Unfalls hast, oder hattest du sie vorher schon gehabt?
Ich hatte sie vorher schon in Ansätzen, aber nicht so stark. Also der Unfall hat natürlich auch mental vieles verändert. Ich hätte ja auch tot sein können, was mir übrigens gar nichts ausgemacht hätte, weil ich war ja schwarz und wenn man aus dem Schwarzen nicht mehr erwacht, dann ist man halt weg. Übrigens äußerst unspektakulär. Mhm. Also wenn ich da nicht wieder erwacht worden wäre, hätte ich es gar nicht mal gemerkt. Also es waren keine weißen Wolken und keine weißen Tunnel und dies und jenes da. Also ich weiß, wie zerbrechlich das Leben ist, wie einfach und wie schnell es vorbei sein kann. Und also mein Lebensmotto war schon eigentlich immer, also wenn du mit dem Flugzeug abstürzt und 3 Minuten noch hast nachzudenken, ne, mhm, was würdest du dann ändern? Das musst du sofort ändern. Also man sollte gucken, dass man also ein Leben lebt, das man jetzt gut findet und das man jetzt vertreten kann und nicht sich jetzt abrackern für eine bessere Zukunft.
Das ist eine gute Einstellung. Und da schwingt dann oftmals bei den Leuten die Angst mit. Genau davor, Angst davor, keine Rente zu bekommen oder Angst davor, dies und das zu haben. Aber ist ja genau die Lösung zu sagen, das jetzt, den jetzigen Moment anzunehmen. Hast du eigentlich jetzt auch dadurch, wie soll ich sagen, mehr das Danke angenommen, dass du sagst, jeden Morgen danke, Micha, ich guck's in den Spiegel, da ist noch jemand, der zurücklacht?
Heiko, oder nicht? Ich bin ja auch ein bisschen esoterisch veranlagt und ich glaube, dass es auch noch andere Dinge im Universum gibt, die Dinge steuern können oder Dinge beeinflussen können und so weiter. Mhm. Ich fühlte mich immer vom Schicksal eigentlich begünstigt. Mhm. Mein Leben ist ein einziger Traum, meine Träume sind alle wahr geworden. Mhm. Ich habe ganz oft Danke gesagt. Okay. Und das ist etwas, was mich eigentlich am meisten betrübt, dass also das Haus, das ich da habe, ein Traumhaus in Sri Lanka, 300 Meter davor ist ja der Unfall passiert, mhm, dass das passiert ist. Wo ich mich dann auch frage, was für eine Lektion will das Schicksal dir da erteilen? Ja? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich komme zu keinem Schluss. Mhm. Es gibt natürlich viele, viele andere Leute, denen Ähnliches widerfahren ist. Die lernt man dann im Krankenhaus kennen.
Ist das eine Bereicherung für dich, so eine Gespräche?
Nee, sind keine Bereicherung. Ich kann es auch nicht mehr hören. Also gerade jetzt im Amputationsbereich, ja. Der eine ist vom Schiff überfahren worden, der andere vom Zug überfahren worden, der andere ist vom Dach gefallen. Das sind alles grauenvolle Geschichten. Mhm. Meistens wirklich also aus dem heiteren Himmel. Es ist vielleicht besser, wenn man sich sagen könnte, okay, du hast Risk genommen. Ich habe in meinem Leben viel Risk genommen. Ja, ich hatte gefährliche Situationen. Wenn da was passiert wäre, hätte man sagen können, okay, du hast es übertrieben. Mhm. Aber wenn etwas passiert, vor dem man sich gar nicht schützen kann, wo man wirklich sagen muss, es ist ein schicksalhafter Schlag, das ist nochmal eine ganz harte Nummer, also das geistig zu verarbeiten.
Also wie vom Blitz getroffen. Der Blitz schlägt ein, ja, trifft genau dich.
Ja, ja, ja.
So ungefähr ist es, ne? Mhm. Gut, ich hatte mehrere Anfragen von Zuschauern von uns, da ging es um das Thema Bargeldverbot. Dachte ich mir, da wartest du mal genau ab, wenn der Micha Moss bei dir ist, weil ist ja auch so eine Sache. Man versucht ja mit allen Mitteln, dieses System irgendwie am Leben zu erhalten. Was passiert Tatsache, wenn sie es schaffen, wo sie ja hinwollen, dieses Bargeldverbot konsequent durchzuziehen? Nicht nur der 500er, der, glaube ich, Ende des Jahres wegkommt. Denn letztendlich können sie doch machen, was sie wollen. Sie können ja Geld aus dem Nichts heraus erschaffen, können die Konten abbuchen, Steuern runterziehen. Was heißt das denn? Können sie das unendlich, das System weiter so fahren? Oder platzt dann trotzdem irgendwann das, was du vorhin erläutert hattest?
Also ich glaube, dass Bargeldverbot einfacher gesagt als getan ist. Ich glaube, dass insbesondere Banken, Wirtschaft und Politik daran arbeiten. Mhm. Ich finde es grauenvoll, dass Menschen keine kritische Distanz dazu haben und das nicht kritisieren, sondern es sogar geil finden, wenn sie sich irgendwie Chips implantieren lassen oder mit der Kreditkarte zahlen und so weiter, dass sie das Bargeld als geprägte Freiheit nicht so sehen, ja. Das ist schon erschüttert. Aber ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass man Bargeld ersetzen kann. Und wenn sie es tun würden, in Deutschland wäre ich der Erste, der in die dritte Welt reist. Also in Sri Lanka oder im Kongo kannst du kein Bargeld ersetzen. Die müssen da Bargeld haben.
Ja?
Ja, klar. Und da kann man auch mit Koffer voll Geld einreisen. Das ist alles gar kein Problem. Also, weil das Land ist so unterentwickelt. Die haben eben keine Kreditkarten. Die brauchen ja Bargeld. Ja? Also insofern gibt es da immer noch Fluchtmöglichkeiten.
Ach, das ist interessant.
Die können ja okay. Das Bargeld nicht weltweit aus. Also Bargeld sind nur in fortgeschrittenen verboten, nur in fortgeschrittenen Gesellschaften möglich.
Okay.
Also in Deutschland und in diesen blöden Schweden auch.
Das ist ein interessanter Aspekt, den habe ich noch nicht so betrachtet.
Aber in Ländern, die nicht so entwickelt sind, geht das gar nicht. Und auch jetzt ist es in der sogenannten Entwicklung, in der Entwicklungsphase eines Bargeldverbots sicherlich schwierig. Also wie will man den Kioskbesitzer oder den Puff bezahlen oder sonst was? Irgendwas fällt den Leuten schon noch ein, warum man Bargeld braucht, auch wenn im Moment so eine mehr oder weniger komische Kampagne läuft, dass man es vielleicht doch abschafft.
Also du glaubst nicht so ganz dran, ja? Obwohl viele haben ja, sind ja der Meinung, die werden das so weit durchziehen. Du meinst, das kriegen sie nicht so einfach hin?
Nee, das kriegen sie nicht so einfach hin. Das ist ja ein ganz gewaltiger logistischer Aufwand. Ja?
Wenn ich so wie letzte Woche vom Lidl-Markt dem Bettler, kann ich mich schon an, der da stand und ihr fragte, hast du mal eine Mark so ungefähr? Was hier geht der denn alles nicht mehr?
Das geht alles nicht mehr. Sagen, da haben sich diese Lemminge, die das alles so toll finden, mit bargeldlosen Zahlen noch gar keine Gedanken gemacht. Ne? Bargeldverbot würde zum Beispiel die Ärmsten der Armen sofort treffen. Die keine Kreditkarten haben und, ja. Das würde sofort bei Teilen der Bevölkerung eine Hungersnot auslösen, weil natürlich viele Leute schwarz arbeiten gehen. Mhm. Auch zu Recht schwarz arbeiten gehen bei diesen hohen Steuersätzen. Und die sich ihr Lebensunterhalt eben durch Schwarzarbeit mehr oder weniger verdienen. Hartz IV, dann noch ein bisschen arbeiten, geht ja irgendwie wunderbar. Ich meine, die würden dann ja, könnten das dann nicht mehr. Und das würde zu ganz großen Schwierigkeiten führen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es so einfach, ein Bargeldverbot oder eine Bargeldabschaffung so einfach ist.
Jetzt ganz kurz noch was, da hatten wir nicht drüber gesprochen. Trump, Thema war ja auch nach der Wahl, hat ja sehr hochgekocht in allen Medien, immer noch Talkshows über die Thematik. Die Versprechen, die er gemacht hat, kann er die umsetzen? Wenn wir uns gerade Obamacare angucken, was ja so eine entscheidende Sache ist, die er kippen wollte und es doch nicht kippen konnte, weil seine eigenen Leute in den Rücken gefallen sind im Kongress. Also wie geht's denn da weiter? Viele hatten ja Hoffnung, auch in Trump. Wie siehst du das? Kann er das überhaupt umsetzen?
Also ich kenne keinen Politiker, der irgendein Versprechen, das er vor der Wahl getan hat, umgesetzt hat. In diese Kategorie würde ich auch Trump hineinsetzen, obwohl ich ihm keine Vorwürfe machen kann. Ich glaube, der Mann meinte es wirklich ehrlich, aber er ist ja auch nicht gescheitert, weil er mit dem Schwanz eingeknickt ist, sondern an seiner eigenen Partei. Dieses ganze Regierungssystem, das wir aktuell haben, hält ja, und ich glaube, Obamacare gehört mit dazu, an Dingen fest, von denen man weiß, die können irgendwie nicht funktionieren oder sie sind irgendwann nicht mehr bezahlbar. Mhm. Und trotzdem macht man immer so weiter. Das hat Trump erkannt, er wollte es abschaffen, es geht nicht. Ich denke, er wird es sehr, sehr schwer haben, das, was er will, überhaupt in der gewaltigen Administration in Washington umzusetzen. Und daneben fehlt ihm natürlich auch so ein bisschen das diplomatische Geschick, bestimmte Dinge in Worte zu kleiden und auch mal bei schwierigen Situationen zu lächeln. Er kommt so ein bisschen burlesk, bäuerlich, unbeholfen rüber, was ihn aber auch authentisch macht. Ja?
Okay.
Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der irgendwie ein falsches Spiel spielt, wie der Obama, der mit einem charmanten Lächeln alles verkaufen kann, auch Massenmorde oder was weiß ich was. Ja? Oder geht zu Angela Merkel und sagt, ja, mit der Überwachung der NSU und dem Handy, das tut mir ja so leid, komm mal her, Bussi, Bussi, und dann ist alles okay. So einer ist der Trump natürlich nicht. Ne? Also deshalb hat das schwer, ich weiß jetzt auch nicht, also ja, müssen wir mal sehen. Ich finde es jedenfalls interessant, dass mal so ein Stachel ins Establishment reinkommt, wo alle laut aufschreien und alle sagen, furchtbar und dies und jenes. Dass dieser lobbyistengesteuerte und interessengesteuerte Politikbetrieb, insbesondere in Washington, hier in Berlin bräuchten wir so einen auch, nicht so reibungslos weiterläuft wie bisher. Das finde ich eigentlich ganz gut.
So ein bisschen Winter reinbringt, ein bisschen frische Luft, kann man sagen, ja, in diese ganze Sache.
Ja, dass bestimmte Dinge eben auch mal aufgerüttelt werden und gesagt wird, so geht es nicht weiter, wir machen jetzt was ganz anderes. Ja? Also ein Trump in Deutschland würde zum Beispiel sofort das EEG abschaffen. Wäre doch eine super Nummer. Traut sich ja keiner.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, hätten wir noch Wasser da, bitte? Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich ständig gerade ungering, dass der Fallschirm auf einmal nicht mehr aufgeht bei ihm.
Ja, also
wenn so jemand in Deutschland wäre.
Ja, das trifft nicht nur auf Deutschland zu, das trifft bei Trump sicherlich auch zu. Aber so weit möchte ich nicht gehen. Aber unliebsame Politiker haben ja schon mal ein ganz merkwürdiges Schicksal. Wollen wir hoffen, dass das nicht Trump trifft.
Ja. Zum Schluss noch, ich hatte gelesen bei dir auf deiner Seite, Hinsichtlich des Unfalls hattest du nochmal geschrieben, fand ich ganz toll den Satz, wenn Sie in Schwierigkeiten stecken oder andere Probleme haben, denken Sie immer daran, das höchste Gut ist das Leben und der eigene Körper. Denken Sie, wem auch immer, dass Sie gesund sind, dass Sie gesund sind, genau. Und fand ich toll, dass du nochmal nach außen gegangen bist, deinen Lesern das mitgeteilt hast. Was ist jetzt, machen wir bei uns immer im Sendeformat so die, sag mal, die Schlussbotschaft an unsere Zuhörer, das ist Micha Moss mit meiner langen Lebenserfahrung, Verstand, mit meinen Erfahrungen, Schicksal. Was würdest du den Leuten noch auf den Weg geben, die jetzt sagen, kannst du mir einen Tipp geben, was soll ich machen in meinem Leben? Also jetzt nicht schon Job, aber um Zufriedenheit und zu bekommen, zu finden.
Erstmal muss man erkennen, dass das eigene Leben unabhängig vom wirtschaftlichen Stand und vor allen Dingen auch unabhängig vom Geld ein ganz besonderes Geschenk ist, dass man lieben und nutzen sollte, dass man genießen sollte. In meinem Fall an alle Leute, die noch auf zwei Beinen stehen können, freuen Sie sich darüber, dass Sie das können, dass Sie gehen können, dass Sie laufen können. Und wenn man nur eins hat, freut man sich darüber, dass es noch immerhin irgendwie geht. Also uns ist es irgendwie abhanden gekommen, über die kleinen alltäglichen Dinge Freude aufkommen zu lassen, Dankbarkeit aufkommen zu lassen. Wir werden irgendwie zerknirscht im Politikgetriebe und im Wirtschaftsgetriebe. Ich denke, jeder sollte gucken, dass er einmal am Tag etwas macht, worauf er sich freuen kann. Ja? Sei es ein Glas Rotwein, ein Gespräch mit Freunden oder sonst was. Dass er auf jeden Fall einen Akzent hat, der etwas Positives für sich darstellt. Denn das Schönste ist doch, dass man lebt. Ich empfinde das Leben wie einen irrationalen Traum. Das ist vielleicht auch nur ein Traum, könnte ja sein. Und es ist endlich, es kann morgen vorbei sein. Und es wäre doch schade, wenn man Situationen, die man positiv ausfüllen hätte können, nicht positiv ausgenutzt und ausgefüllt hat.
Super, in diesem Sinne bedanke ich mich bei dir, Michael.
Danke.
Für das sehr tiefe Gespräch. Ich wollte dir nochmal die neue erweiterte Auflage, die hast du noch nicht, die GZ-Lüge überreichen als Dankeschön.
Das lese ich gern.
Liebe Danke. Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Sendung zu Schrank TV Talk. Vielen Dank, euer Heiko Schrank.